Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Donata Romizzi ist Assistenzprofessorin am Institut für Philosophie an der Universität Wien. Sie hat im Frühjahr einen Vortrag zur philosophischen Praxis gehalten. Wir dokumentieren ihn in dieser Sendung.
Was ich besonders schätze an dieser Reihe ist nicht nur, dass ich einen Blick auf die Arbeit anderer Kolleginnen und Kollegen durch diese Reihe werfen konnte, sondern auch, dass es in diesem Rahmen möglich ist, auch ein bisschen, also nicht nur wissenschaftliche Vorträge im engen Sinn zu halten, sondern auch so Projekte und unfertige oder noch unreife Gedanken und sich ein bisschen auch informell auszutauschen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist, was ich heute machen möchte, und diese Gelegenheit ist mir besonders wichtig, weil ich eben seit 2 Jahren diese Ausbildung, die insgesamt 3 Jahre lang dauert, mache in Deutschland bei dem Gerd Achenbach, dem Begründer der philosophischen Praxis, und für mich ist es sehr wichtig, es bedeutet mir viel, auch die Meinungen von Kolleginnen und Kolleginnen zu dieser neuen Form der Philosophie zu hören. Also da ich jetzt eben trotz der üblichen professionellen Ausrüstung keinen wissenschaftlichen Vortrag im engen Sinn halten werde, also keine Forschungsergebnisse präsentiere oder Argumente aufbaue und verteidige, bin ich auch nicht böse, wenn Sie mich unterbrechen, wenn es Fragen gibt oder Bemerkungen, während ich das Ganze präsentiere. Ja, ich fange an, ein bisschen etwas zu erzählen über die Entstehung dieser relativ neuen Disziplin, und ich werde versuchen, sie kurz und notwendigerweise unzureichend zu charakterisieren. Wenn es Aspekte gibt, die wir vertiefen wollen gemeinsam, dann bin ich nur froh. Also die philosophische Praxis entsteht offiziell mit der Gründung der ersten eben philosophischen Praxis von Gerd Achenbach 1981. Der Achenbach hatte bei Otto Marquardt eine Dissertation geschrieben. Sein philosophischer Hintergrund ist eher vom deutschen Idealismus und vor allem von Hegel geprägt. Nachdem er seine Dissertation verteidigt hat, hat er entschieden, eine philosophische Praxis zu öffnen, und zwar Philosoph als Beruf zu sein. Also keine Karriere an der Uni machen, sondern er hat gedacht, ich stelle mich als Philosoph zur Verfügung, einzelnen Menschen, der Gesellschaft, allen, die mit mir reden wollen, auch Unternehmen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man durch das Studium der Philosophie mit Inhalten vertraut wird und auch Fähigkeiten oder vor allem Fähigkeiten entwickelt, die wichtig sind und helfen können, wenn man auch über konkrete Probleme des Lebens oder der Gesellschaft, also wenn man diese Probleme behandeln will. Deshalb sollten Menschen bereit sein, einen Philosophen auch zu bezahlen, was nicht so selbstverständlich ist oder noch nicht, um mit diesem Philosophen zu sprechen, weil er eben ein Gesprächspartner ist, der etwas anzubieten hat. Achenbach hat dann ein Jahr später auch eine Gesellschaft für philosophische Praxis gegründet, die dann auf internationaler Ebene auch sich etabliert hat. Und vor allem hat er in den 80er Jahren die theoretischen Schriften verfasst, die immer noch ein Bezugspunkt sind, also eine Grundlage für die philosophische Praxis sind. Und die ich sehr empfehlenswert finde. Also es gibt natürlich andere philosophische Praktiker, die theoretische Schriften verfasst haben, aber ich muss sagen, es ist schwierig, dieses Niveau zu erreichen, das ich beim Achenbach finde, gefunden habe. So stellt Achenbach selbst seine Idee vor. Die philosophische Praxis ist eine Einrichtung für Menschen, die Sorgen oder Probleme quälen, mit ihrem Leben nicht zurechtkommen oder meinen, sie seien irgendwie stecken geblieben, die von Fragen bedrängt werden, die sie weder lösen noch loswerden, die sich in der Prosa ihres Alltagslebens zwar bewähren, in vorerst unbestimmter Weise aber unterfordert fühlen, weil sie etwa ahnen, dass ihre Lebenswirklichkeit ihren Möglichkeiten nicht entspricht. In der philosophischen Praxis melden sich Menschen, denen es nicht genügt, nur zu leben oder bloß so durchzukommen, die sich vielmehr Rechenschaft zu geben suchen über ihr Leben und sich Klarheit zu verschaffen hoffen über dessen Kontur. So beschreibt Achenbach auch seine Gäste, weil man spricht vom Gast und nicht vom Klienten oder so. Ja, also zu ihm gehen Menschen, die normalerweise über das eigene Leben mit einem Philosophen reflektieren wollen. Normalerweise natürlich, weil sie ein Problem haben oder weil sie gequält sind von einer bestimmten Frage oder weil sie eine Krise erleben in ihrem Leben. Also die philosophische Praxis entsteht vor allem als Lebensberatung für einzelne Menschen. Welche Philosophieauffassung steht dahinter? Das wäre eine große Frage. Ich versuche vielleicht durch ein paar Zitate ein bisschen eine Ahnung zu geben, was sich der Achenbach gedacht hat. An die Stelle der Fragen Kants: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Treten die Fragen der philosophischen Praxis. Was weiß ich? Was tue ich? Was hoffe ich? Wer bin ich? Also es gibt eine Verschiebung von einem eher abstrakten und allgemeingültigen, von einer abstrakten und allgemeingültigen Ebene zu einem konkreten Standpunkt, der sich auf die Gegenwart und auf ein bestimmtes Leben konzentriert. Oder auf ein bestimmtes Problem, das im Leben aufgetaucht ist. Und damit ist der Philosophie eine andere Aufgabe gestellt. Sie denkt nicht mehr vor, sie denkt mit. Das ist auch wichtig und das wird teilweise auch als Unterschied zwischen angewandter Philosophie und philosophischer Praxis, es wird für diesen Unterschied, für einen Unterschied gehalten zwischen angewandter Philosophie und philosophischer Praxis, dass der Philosoph da nicht irgendwie im Voraus allgemeine Kategorien oder Theorien entwickelt, die dann auf konkrete Fälle angewandt werden können, sondern der Philosoph philosophiert mit dem Gast aus seinem konkreten Problem heraus. Es ist ein von Achenbach sehr beliebtes Zitat von Adorno, das irgendwie sagt, ja, wir philosophieren nicht über das Konkrete, sondern aus dem Konkreten heraus. Also der Gast fängt an, sozusagen. Und auch wir als Philosophen sind mit einer neuen Anforderung konfrontiert. Die Frage ist jetzt nicht mehr nur, ob ich auch lebe, was ich denke, sondern ob ich denke, was ich lebe. Und indem ich aber denke, was ich weiß, tue, hoffe, indem ich mich besinne, wer ich bin, wird mein Leben selbst zur Frage. Und auf diesem Wege belebt es sich und kommt es voran. Es ist anscheinend eine übliche Erfahrung von Achenbach, dass seine Gäste nicht unbedingt durch die philosophische Beratung ihre Probleme lösen, aber dass sie irgendwie belebt werden durch die philosophische Diskussion über ihre Probleme, dass sie irgendwie, wenn sie zum Beispiel in einem eher depressiven Zustand sind, dass sie wieder, dass sie sich wieder, dass sie wieder mehr Sinn in ihrem Leben erkennen können und dass sie ein Interesse entwickeln für das Leben und für die Probleme des Lebens. Also natürlich ist die Philosophieauffassung, die hinter der philosophischen Praxis steht, eine Philosophieauffassung, die den Zusammenhang zwischen Philosophie und Leben besonders im Vordergrund holt. Und zwar nicht nur das individuelle Leben, sondern auch das kollektive Leben, das politische Leben und auch die Probleme der Gesellschaft. Es ist interessant, dass kurz nachdem Achenbach seine Praxis eröffnet hat, hat sich seine Idee in Holland besonders schnell verbreitet, wo einige Studenten, die aus den politischen Bewegungen der späten 60er und 70er Jahre eben eine Form des Philosophieren gesucht haben, die angewandt werden kann, auch um gesellschaftliche und politische Probleme zu besprechen. Also da sind auch zwei Zitate, die in den Werken der philosophischen Praktiker oft vorkommen. Einerseits geht man davon aus, dass man über das eigene Leben reflektieren soll und wenn man streng sein will, auch, dass man das eigene Leben überprüfen soll durch philosophische Reflexionen. Andererseits, und daher entsteht auch oft eine Polemik gegenüber der akademischen Philosophie, wie man bei Nietzsche auch liest. Andererseits soll die Philosophie auch überprüft werden durch das Leben im Sinne hier von Nietzsche, ja, die einzige Kritik einer Philosophie, die möglich ist und die auch etwas beweist, nämlich zu versuchen, ob man nach hier leben könne, ist nie auf Universitäten gelehrt worden, sondern immer die Kritik der Worte über Worte. Also die Philosophie, die wir in der philosophischen Praxis üben wollen oder anwenden wollen, ist eine Philosophie, von der man überprüfen soll, ob man nach hier leben kann. Also. Was ich ziemlich interessant finde, jetzt philosophiehistorisch auch, obwohl für die Praxis vielleicht nicht so relevant ist, ist, mit welcher Begeisterung auch im angelsächsischen Raum die Ideen eines Hegelianers wie Achenbach aufgenommen wurden. Und zwar, die philosophische Praxis wurde natürlich gleich im Sinne des Pragmatismus aufgefasst, gedeutet und aufgenommen. Und zwar, die Philosophie ist nicht da, um abstrakte Systeme aufzubauen, sondern die Philosophie soll dem Leben dienen und konkrete Probleme lösen. Das ist natürlich nicht unbedingt die Auffassung von Achenbach. Er hat natürlich nicht diese problemorientierte Auffassung der philosophischen Praxis. Trotzdem hat sich eben diese philosophische Praxis unter dem Namen Philosophical Counseling vor allem in den USA verbreitet. Und ja, auf Englisch findet man Charakterisierung der philosophischen Praxis, die nicht so schön, aber auch rhetorisch und ein bisschen vage sind wie im deutschsprachigen Raum. Sie sind sehr konkret und ein bisschen einfacher. The subject matter of philosophical counseling is the philosophical questions posed by life. Thus, philosophical counseling seeks to bring philosophy closer to everyday life. It holds that philosophical ideas are not disconnected from the individual's concrete living moment, as they are commonly treated in academic philosophy. Da ist schon wieder dieser polemische Zug gegen akademische Philosophie. Philosophy is relevant to everyday life because everyday actions, emotions, choices, hopes, plans, etc. can be interpreted as statements about oneself and the world. They can be seen as expressing a conception of one's identity, of what life is all about, what is important, honorable or fair, what can be expected of others, etc. Since one's way of living expresses a conception of the world, of life, of the self, of morality, etc., it lends itself to philosophical reflection, argumentation and analysis. So viel und eigentlich so wenig zur Charakterisierung der philosophischen Praxis. Wie gesagt, sie hat sich, die Ideen von Achenbach haben sich verbreitet und auch bei dieser Verbreitung wurden auch unterschiedliche gedeutet, aufgefasst und angewendet. Wie gesagt, ist vielleicht Holland das erste Land, wo diese Ideen sich verbreitet haben. Dann sind Israel und die USA und übrigens auch Südafrika auch Länder, wo diese philosophische Praxis stark geworden ist. Wobei in jedem Land wird sie irgendwie anders aufgefasst und praktiziert. Ab 1994 gibt es jedes zweite Jahr eine internationale Tagung irgendwo in der Welt über philosophische Praxis, wo alle diese verschiedenen Ansätze auch in Dialog kommen können. Und es gibt inzwischen relativ viele Vereine und auch Zeitschriften, die diese Thematik behandeln. Wie ist die Situation in Österreich? Es gibt in Österreich eine Gesellschaft seit 2005, eine Gesellschaft für angewandte Philosophie. Und seit 2009 gibt es auch einen Bachelorstudiengang Philosophische Praxis in Klagenfurt, wobei ich nicht sehr überzeugt bin, dass das eine gute Idee ist, einen Bachelor zu machen, weil eigentlich nach meiner Erfahrung, nachdem ich beim Achenbach auch, nach dem, was ich beim Achenbach beobachten konnte, ist es so, dass es eigentlich, also dass man schon viel Wissen und viele Fähigkeiten im philosophischen Bereich schon haben muss, um philosophische Praxis zu anbieten zu können. Also ich würde sagen, also dass ein Masterstudium das Minimum ist, was man braucht, um diesen Beruf um als philosophischer Praktiker oder Praktikerin zu arbeiten. Man muss sich die Sache auch so vorstellen, es kommen Menschen immer wieder mit den unterschiedlichsten Fragen. Manche Situationen sind auch heikel, es kommen auch Menschen, die sich vielleicht das Leben nehmen wollen oder es ist kein einfacher Beruf und was ich beim Achenbach beobachten konnte, ist, dass er eine unglaubliche Menge an Wissen, dass er im Kopf irgendwie immer irgendeinen Bezug zu irgendeinem Autor parat hat, dass er wie eine Bibliothek im Kopf hat und er hat diese Fähigkeit dadurch immer zu reagieren zu dem, was ihm gesagt wird. Und das ist nicht etwas, das man so einfach lernen kann und es ist vor allem etwas, das ziemlich viel Wissen voraussetzt. In Venedig, also obwohl Italien nicht unbedingt das fortschrittlichste Land dieser Welt ist, muss ich sagen, muss ich darauf hinweisen, dass die Universität Venedig ein Masterstudium anbietet zur philosophischen Praxis und das schaut schon besser aus, meiner Meinung nach. Es gibt aber auch in Österreich Hindernisse für die philosophische Beratung als Beruf und in dieser ersten Publikation der Mitglieder dieser Gesellschaft für angewandte Philosophie gibt es viele Beschwerden darüber. Um Lebensberater zu sein in Österreich, braucht man einen Gewerbeschein. Und um das zu haben und zu bekommen, muss man eine Lebensberaterausbildung machen, die sehr teuer ist und die nicht unbedingt philosophisch ist, sondern sich eher an den Methoden des Coachings orientiert. Also man kann offiziell nicht als Lebensberater auftreten, wenn man diesen Gewerbeschein nicht hat. Es gibt auch in Österreich ein schwaches Verhältnis mit der Universität, so das beklagen auch die Mitglieder dieser Gesellschaft für angewandte Philosophie, dass es wenig Kommunikation gibt zwischen Praktikern und Universität und ja. Und dass die Universitäten nicht viel anbieten, auch für die Ausbildung der Philosophen und Praktiker. Also, darüber kann man diskutieren. Nun, es gibt fast niemanden, der davon leben kann, dass er oder sie einzelnen Menschen eine Lebensberatung anbietet. Das heißt, die Menschen, die als philosophischer Praktiker arbeiten, machen normalerweise oder müssen normalerweise auch andere Sachen machen. Und obwohl am Anfang Achenbach das sehr stark betont hat, dass philosophische Praktiker keine Philosophielehrer oder Professoren sein wollen, sondern auf eine andere Art und Weise philosophieren wollen, müssen aber die meisten doch irgendwie im Rahmen der Bildung arbeiten, Seminare anbieten über bestimmte Autoren oder auch es gibt einige, die in der Erwachsenenbildung arbeiten. Und es gibt verschiedene Formen philosophischen Praktizierens, die verwandt sind mit der philosophischen Praxis oder die inspiriert von der philosophischen Praxis wurden, also und entstanden sind. Es gibt philosophische Praktiker, die als Leiter oder als Moderatoren in Philo-Cafés arbeiten oder in der Wirtschaft. Und es gab auch eigentlich vor der philosophischen Praxis einige Formen philosophischen Praktizierens, die sich dann mit der philosophischen Praxis vermischt haben. Zum Beispiel das sokratische Gespräch und diese Philosophy for Children, das sind zwei Formen der Philosophie, die vor allem in England von den philosophischen Praktikern angeboten werden. Also es ist nicht mehr nur Lebensberatung, oder? Ja, die ursprüngliche Idee war, eben die ursprüngliche Form war Lebensberatung für einzelne Menschen, aber erstens kann man davon nicht leben, zweitens gibt es auch doch interessante Möglichkeiten, auch andere Sachen zu machen, wenn man sich denkt, man will die Philosophie in der Praxis umsetzen. Also wie alle neue Disziplinen musste sich die philosophische Praxis von verwandten Gebieten abgrenzen. Die wichtigsten sind wahrscheinlich die akademische Philosophie und die Psychotherapien. Deswegen findet man oft polemische Züge gegen die akademische Philosophie in den Schriften philosophischer Praktiker. Antiakademische Philosophie hat eine lange Tradition. Die sind nicht die Ersten, die dagegen polemisieren. Ich glaube, Kollege Liesmann hält eine ganze Lehrveranstaltung über antiakademische Philosophie. Also die können sich auf Autoren beziehen wie Nietzsche oder Schopenhauer, aber auch Feyerabend, aber auch Dewey. Das sind ein paar Beispiele. Das ist von Achenbach. Akademische Philosophie verschafft sich ihre Fragen selber. Autogen ist Autodidakt, autogen autistisch. Also er klagt darüber, dass die akademische Philosophie sich nicht herausfordern lässt von Fragen, die von außen oder von den Laien kommen. Und er betont, die Eröffnung der philosophischen Praxis geht in jedem Falle vom Besucher aus. Er spielt mit Weiß und hat den ersten Zug. Der philosophische Berater spielt schwarz und reagiert. Die philosophische Praxis ist eine Form der Philosophie, die auf Herausforderungen reagiert, die von außen, von anderen kommen, nicht von professionellen Philosophen oder Fachphilosophen. Das ist Rabe, also da diskutieren wir immer, wie man das ausspricht. Der ist ursprünglich ein Deutscher, aber lebt in den USA, also wir wissen nicht, Rabe oder Rabe, keine Ahnung. Also, academic philosophy is like that. Philosophy professors teach the next generation to become philosophy professors, who teach the next generation to become philosophy professors, and so on, dissecting a few hypothetical dilemmas along the way to illustrate sweeping theories, but without ever using their philosophical skills to help others deal with the problems of their lives in any meaningful way. Academic philosophy has a goal that does not include transforming the human condition for the better. Andererseits ist der Rabe Universitätsprofessor und die meisten philosophischen Praktiker in den USA, sie haben eine Stelle an der Uni, was im deutschsprachigen Raum nicht der Fall ist, interessanterweise. Und Achenbach sagt auch, die akademische Philosophie hat, auch als die sie ist, die Kompetenz und die entsprechende Verpflichtung, die teilweise leider bedenklichen Anfänger der philosophischen Praxis, soweit sie sich theoretisch äußern, zu kritisieren und, wenn nötig, in die Grenzen zu verweisen. Es wird ziemlich viel Schwachsinn verbreitet unter diesem Konzept der philosophischen Praxis. Auch deswegen hat der Achenbach irgendwann entschieden, er bietet eine Ausbildung an, weil, eben, wie man aus diesem Zitat verstehen kann, gab es eben diese bedenkliche Anfänge. Das andere große Thema ist die Abgrenzung der philosophischen Praxis von Psychotherapien. Das ist eine schwierige Frage, die immer wieder besprochen wird. Und darüber werden wir im Achenbach hören, wenn er kommt. Das sind nur ein paar Hinweise. Many people who think, speak and write about philosophical practitioners refer to them as though they were therapists in the usual sense of the term. However, the point made by Achenbach is that philosophical practitioners are not therapists, though what they have to offer can be an alternative and a supplement to psychotherapy. A possible reason for misunderstanding philosophical counseling as therapy might be the mistaken ascription of almost any problem or affliction to a pathological state of body or mind. Das ist, was bemerkenswert ist, ist auch, dass die philosophischen Praktiker in den USA einen Kampf, könnte man sagen, führen gegen die übertriebene Anwendung der Psychopharmaka, die anscheinend in den USA auch wirklich inzwischen ein Problem geworden ist. Und sie weisen immer wieder darauf hin, dass nicht alle Probleme, die man hat, von denen man gequält ist, eine organische Ursache haben oder gleich eine Krankheit sind, im Sinne, das ist natürlich ein Problem, was Krankheit ist, was krank ist, was normal ist. Genau, da sieht man auch dieses Problem, dass Philosophical Counseling as opposed to Psychology, ich kann das nicht aussprechen, Psychologization, danke, ist, ich werde nicht alles lesen. Der Achenbach selbst hat gesagt, philosophische Praxis oder philosophische Beratung ist keine Therapie. Es ist die Negation der therapeutischen Rollenzuschreibung, hat keinen Zweck, also hat auch nicht den Zweck, dass der Gast sich unbedingt besser fühlen muss danach. Vielleicht fühlt er sich auch sogar schlechter. Und natürlich werden allgemeine wissenschaftliche Kategorien von krank und gesund, normal und nicht normal in Frage gestellt und nicht angewendet. Also, von der Wissenschaft formuliert werden, nicht gleich angewendet. Das werde ich jetzt nicht lesen. So, es gibt viele offene Fragen in der philosophischen Praxis, die von den philosophischen Praktikern auf theoretischer Ebene diskutiert werden, zum Beispiel, ob es eine Methode geben soll für diese Beratung, ob man ein Ziel verfolgen soll. Achenbach sagt, man soll kein Ziel verfolgen, aber die pragmatisch orientierten Berater in Amerika, in den USA zum Beispiel, wollen sehr, sehr wohl Probleme lösen durch diese philosophische Beratung. Es gibt die Frage, ob man alles philosophisch behandeln soll, ob es Probleme gibt, die eher eine Psychotherapie verlangen würden, oder ob man, in Holland gibt es zum Beispiel Berater, die sagen, wir arbeiten nur mit Gedanken, weil das gehört der Philosophie, und Emotionen und Gefühle gehören der Psychotherapie, und die Leute sollen zu den Psychotherapeuten gehen. Es gibt die Frage, ob man ob man als philosophischer Berater die eigenen Werte und so ausschalten soll und kann, überhaupt kann, das ist schwierig. Und ob es eine spezielle Ausbildung geben soll zur philosophischen Praxis. Es gibt aber auch offene Fragen über die philosophische Praxis. Ob diese Vorstellung überhaupt sinnvoll ist, dass man als Philosoph oder Philosophin arbeiten kann außerhalb der Bildung, und was für eine Ausbildung dann man bräuchte, um diesen Beruf zu üben. Und für mich war eine wichtige Frage auch, ob die philosophische Praxis als Abhilfe gegen die gesellschaftliche Irrelevanz der Philosophie aufgefasst werden kann, weil ich bin in verschiedenen Mailinglists von Philosophen, und in der letzten Zeit ist natürlich wegen dieser Kürzungen die Debatte sehr stark geworden, heftig geworden, ob Philosophen nicht versuchen sollen, ein bisschen mehr relevant zu werden für Gesellschaft und gesellschaftliche Probleme. Und natürlich kann man sich fragen, was für eine Philosophieauffassung hinter der philosophischen Praxis steht und ob man diese Philosophieauffassung, die sich sehr auf das Konkrete konzentriert und auf Probleme der Laien, ob man sie teilen möchte. Ja, das ist Ende.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist jede Menge von Material und Fragestellungen, die wir diskutieren können. Ich bleibe gleich hier sitzen, ich darf mich nur moderieren. Bitte, Adela.
Danke erstmal. Ich habe zwei Fragen. Ja. Zum einen, jetzt um diese Begriffswahl des Gasts gegenüber dem Klienten. Und was genau ist der Hintergedanke dabei? Weil ich meine, einem Gast würde ich nie ein Honorar in Rechnung stellen. Ob man da nicht sozusagen eine gewisse, so jetzt nicht böse klingen, aber irgendwie so ein bisschen sich was vormacht, wo es ja im Endeffekt ja doch irgendwo ein Austausch von Dienstleistung ist, und man jetzt irgendwie den Begriff des Gastes vielleicht noch so ein bisschen drüber tut, damit es halt netter klingt. Ja. Und das Zweite ist,
der zahlende Gast.
Das ist am liebsten. Und das Zweite, in Bezug eben auf diese Kritik an der Universitätsphilosophie, also so wie sie betrieben wird. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man auf diesen Missstand, der da identifiziert wird oder konstatiert wird, reagieren kann. Einerseits sagt man, okay, wir ändern was intern und versuchen, die Strukturen innerhalb der Universität aufzubrechen. Oder ich sage, okay, ich schaffe eine Alternative dazu, die dann parallel dazu läuft. Und warum entscheidet man sich jetzt für diese zweite Variante eher als für die erste? Hat das irgendwie pragmatische, also Hintergründe, einfach weil man sich denkt, okay, es ist halt so schwierig, das aufzubrechen, deswegen schaffen wir was Alternatives, oder gibt es auch noch andere Gründe für?
Ja, also was die erste Frage betrifft, der Achenbach vertritt sogar die Meinung, dass man mit dem Gast eine Freundschaft im philosophischen Sinne aufbauen soll. Also er plädiert dafür, dass man im philosophischen Gespräch auch eine Art Empathie mit dem Gast entwickelt. Und natürlich stellt sich dann die Frage, ja, dann ist es peinlich, nach Geld zu fragen am Ende dieses freundschaftlichen Gesprächs. Obwohl, ich glaube, das Wort Gast kommt aus irgendeiner indoeuropäischen Sprache und bedeutet im Endeffekt auch etwas wie Klient. Aber jetzt abgesehen von diesen sprachlichen, linguistischen Problemen, ist es natürlich eine offene Frage. Also Achenbach sagt, ich mache nicht die philosophische Praxis, um Geld zu verdienen, sondern ich brauche Geld, um zu leben und um die philosophische Praxis anbieten zu können. Nach dem Motto, wenn er irgendeine Rendite, wenn er ein Aristokrat wäre, der eine Rendite hätte, würde er das auch kostenlos machen. Dieses Problem mit dem Geld gibt es, also die Frage stellt sich auch unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. In Amerika zum Beispiel haben sie weniger Probleme, um von Klienten zu sprechen.
Also ich finde auch nicht schlimm, dass man Geld dafür verlangt, ja. Oder dass man das, ich finde es dann nur eher ein bisschen ja. So am Schmunzeln, dass ich mir denke, na gut, nennen wir das Kind beim Namen. Und
ja, ich habe auch über die philosophische Praxis auch in Salzburg bei Gymnasiallehrern einen Vortrag gehalten und sie haben auch geschmunzelt alle und dann man kann sich das sofort denken, ja, das ist nur eine Art und Weise, was zu verkleiden. Aber der Achenbach meint, ich glaube, ich verstehe intuitiv, wie der Achenbach das meint, aber das löst natürlich nicht das Problem. Aber ich glaube, er meint, dass es ist sehr wichtig, dass der Gast sich auch als Mensch so gut und offen empfangen fühlt bei einer philosophischen Praxis. Und ich glaube, der Achenbach will ein bisschen in diese Richtung denken, wenn er das Wort Gast benutzt. Ich glaube nicht, dass er ist überhaupt nicht zynisch. Also ich glaube nicht, dass er das extra macht, dieses Wort benutzt, um was zu verkleiden, also nicht absichtlich. Aber das, was du gesagt hast, ist ein Problem, worüber man diskutiert.
Die zweite Frage?
Ja, Entschuldigung. Die zweite Frage war, ja, das ist auch subjektiv, warum man sich so entscheiden soll, dass man außerhalb der Uni, ich glaube, die meisten, die entschieden haben, als philosophische Praktiker zu arbeiten, oder das ist der Fall von Achenbach, wahrscheinlich, die haben verzweifelt irgendwie, dass sich etwas ändert an der akademischen Philosophie oder an der Uni. Es gibt aber, wie gesagt, andere, die auch in der Uni arbeiten und dass die diese philosophische Beratung als Ergänzung anbieten, also nicht ganz als Alternative. Also da sind auch verschiedene Lösungen vorhanden.
Ja,
zur Gastfrage, wir zwei einerseits Richtung Kampul, Gasthaus. Gasthaus ist kein problematischer Begriff. Ne? Das ist das eine. Und das zweite, was kein problematischer Begriff ist, ist Symposium.
Gastmahl.
Mhm. So könnte man, wenn man in diese Richtung schiebt, kann man den ein bisschen ausbauen. Aber die Sache, die ich sagen wollte, ich habe irgendwie ganz aktive Interferenzen mit Wittgenstein an den Ausführungen von Ihnen gehabt und was natürlich spaßig ist, wenn der deutsche Idealismus Hegelianer ist, das Antiakademische, das an der jeweiligen Fragestellung orientierte, die Verwirrung der Gedanken, der Missbrauch der Gedanken, die Ruhe des Nachdenkens darüber, das passt alles und ich habe mir aber gleichzeitig gedacht, das stimmt überhaupt nicht dabei und ich bin, glaube ich, drauf gekommen, dass überhaupt nicht stimmt. Was überhaupt nicht stimmt, ist, dass bei Wittgenstein die Lösung der Probleme der Philosophie ist, dass man die Philosophie bleiben lässt. Und dass die Philosophie bei Wittgenstein gekennzeichnet ist, ich sage es einmal kühn jetzt, durch ein ständiges Herausgefordertsein von einer Wahrheit, von einer Tiefe, von einer ins Letzte gehen, in die riskante Situation gehen, die einfach unglücklich sind. Die konstitutiv zumindest verbunden ist mit einem ständig akzeptierten Zustand des Unglücks.
Ja.
Und das ist der Grund, warum der Wittgenstein sagt, die Ruhe haben wir erreicht, die therapeutische Zielsetzung ist erreicht, wenn wir wissen, wann wir die Philosophie aufhören. Wann wir aufhören mit der Philosophie und wenn wir die Meisterschaft haben, werden wir wollen, mit der Philosophie aufhören zu kommen. Und das ist mein Bedenken wirklich gegen die philosophische Praxis. Da gibt es jetzt dann sozusagen die Leute, die kriegen Geld dafür, dass sie ihre philosophische Fertigkeit anbieten, als philosophische Fertigkeit, die aber dann gleichzeitig eine Philosophieauffassung impliziert, die nicht die Wittgensteinsche Philosophieauffassung ist, sondern die einer begütigenden, eine gewisse begütigende Philosophieauffassung, würde ich mal sagen. Eine Fortschrittgläubigkeit, dass man mit richtigem Denken und richtigem Reden die Sache sozusagen schon in den Griff kriegt. Und das geht ins Organisationstheoretische, das geht dann ins Managementberatung, in Gruppentherapie und alle diese Dinge sind dann da eher gefragt, als halt die Philosophie, mit der ich aufgewachsen bin.
Ja. Da ist das Feld auch aber sehr heterogen, weil das gilt wahrscheinlich eher für diese amerikanischen Counselors, aber nicht zum Beispiel für Achenbach, der immer wieder sagt, also ein philosophisches Gespräch, aber nicht nur er, sagt das, ein philosophisches Gespräch hat einen Wert an sich und soll nicht als Ziel haben, dass die Menschen dann glücklicher werden oder ihre Probleme lösen. Das ist eine Bereicherung an sich. Und was ich auch sagen wollte, es sind noch zwei Verwandtschaften mit Wittgenstein, die mir einfallen. Da zum Beispiel, wenn der Achenbach die Menschen beschreibt, die zu ihm gehen, dieses Zitat erinnert mich ein bisschen an diese Idee Wittgensteins, dass die Form eines philosophischen Problems ist, ich kenne mich nicht aus. So sind ein bisschen die Menschen, die zu Achenbach gehen, ein bisschen in diese Situation, und natürlich die Auffassung der Philosophie als Tätigkeit ist auch in der philosophischen Praxis wichtig. Ich weiß nicht, ob das Wort Fertigkeiten eigentlich geeignet ist, weil die meisten philosophischen Berater würden sagen, es bleibt alles offen bei einem philosophischen Gespräch. Es ist nicht so, dass der Gast oder der Klient kommt, er hat ein Problem, wir lösen dieses Problem, dann geht er weg und die Sache ist damit geschlossen. Und wir haben irgendwie den Gast belehrt und ihm gesagt, wie er dieses oder sie dieses Problem zu lösen hat. Das ist vielleicht die Einstellung einiger philosophischen Berater, die eher Richtung Coaching oder in einer gemischten Form mit Coaching arbeiten, aber nicht von allen. Also in meinem Ausbildungskurs zum Beispiel ist ein Berater, der schon als Coach seit lange in der Wirtschaft arbeitet, und es gibt einen ehemaligen Finanzberater, der die Arbeit in der Wirtschaft jetzt total widerlich findet, und er macht diese Ausbildung eben, um weg davon zu laufen und echte, nur also rein philosophische Gespräche zu führen, die nicht den Zweck haben, dass man dadurch Geld verdient oder Probleme löst oder dass die Arbeiter fleißiger und motivierter arbeiten für ein Unternehmen. Also es gibt so verschiedene Formen.
Wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Zeit. Konrad, du bist der Nächste.
Nur drei kurze Bemerkungen. Das eine noch einmal zur Etymologie von Gast, wo du das angesprochen hast, also die indoeuropäische Wurzel von Gast bedeutet ursprünglich Fremdling. Und mit einem Fremdling kann man drei Dinge machen. Man kann ihn beherbergen und weiterziehen lassen. Das ist dann der Gast, wenn man Gastfreundschaft gibt. Man kann ihn sich zum Freund machen. Das ist die zweite Möglichkeit. Oder der Fremdling kann sich als Feind erweisen. Deshalb Host ist im Lateinischen sowohl Gast im positiven als auch Feind im negativen Sinn heißen kann. Und auch nach einem philosophischen beratenden Gespräch weiß man ja nicht, ob das ein Freund geworden ist oder ob man sich einen Feind fürs Leben gemacht hat. Wenn man authentisch philosophiert, muss es immer beide Möglichkeiten geben. Das Zweite, was ich so nur anmerken wollte, vielleicht ist diese philosophische Praxis auch der Versuch, ein Problem wie stimmig oder gelungen noch immer zu lösen, mit dem wir in der Tat konfrontiert sind in der akademischen Philosophie. Nämlich in dem Moment, wo akademische Philosophie als berufsvorbereitende oder gar als Berufsausbildung klassifiziert wird, wie es der Bologna-Prozess nahelegt. Und wir alle wissen, welche Schwierigkeiten wir haben, die wir nur rhetorisch überspielen, wenn wir in unseren Präambeln zu den Studienplänen angeben müssen, für welche weitere berufliche Qualifikation unsere Ausbildung taugt. Würden wir ehrlicherweise reinschreiben, als akademische Philosophen, ja, wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das nur dazu taugt, wieder akademische Philosophen zu produzieren, ja, dann würden wir uns selber angesichts dieser Effizienzforderung und dieser Praxisorientierung selber delegitimieren. Also schreiben wir irgendwas rein, wir qualifizieren zu kritischem Denken, schneller Auffassungsgabe in unterschiedlichsten Betätigungsfeldern etc. Philosophische Praxis versucht das ernst zu nehmen und sozusagen diese in allen anderen wissenschaftlichen Disziplinen übliche Trennung von, man wird in einer Wissenschaft ausgebildet für zukünftige berufliche Praxis. Ich meine, kein Mensch kommt mehr auf die Idee, an einer medizinischen Fakultät werden nur Wissenschaftler in Medizin ausgebildet. Ja? Sondern da soll am Ende natürlich der Arzt stehen, wenn man sich vertrauensvoll anvertrauen kann, weil er immer wissenschaftliche Ausbildung hat, versucht sozusagen das dadurch zu lösen, indem ein philosophisches Praxisfeld letztlich etabliert wird, sodass akademische Philosophie gleichsam so etwas wie eine Vorlaufausbildung sein kann. Und ich glaube, beim Achenbach im Gegensatz zu anderen Gesellschaften ist es ja so, dass ein abgeschlossenes philosophisches Studium zumindest gerne voraussetzen würde oder voraussetzt für in seinem Ausbildungsgang. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das wäre sozusagen der große theoretische Anspruch der philosophischen Praxis und die theoretische Kritik an der akademischen Philosophie, dass dadurch eigentlich die Philosophie zu ihren Wurzeln zurückgeführt wird, die sie durch ihre Akademisierung verlassen hat. Der Entstehungsort der Philosophie ist der Marktplatz und nicht die Akademie. Die Akademie war schon der Versuch, den Marktplatz und sich fernzuhalten und davor zu fliehen. Und da ist meine eigentliche Frage, welche Rolle spielt jetzt eigentlich in diesen Konzeptierungen der philosophischen Praxis der Rückgriff auf jene antiken Philosophenschulen, die eigentlich Modellcharakter für philosophische Praxis haben. Ja, von den Zynikern angefangen, wie die Stoa, Epikur, letzthin die Sokrates-Figur selber in unterschiedlichen Ausdeutungen.
Ja, spielt eine ganz zentrale Rolle. Die antike Philosophie ist vielleicht der wichtigste Bezugspunkt für die philosophische Praxis. Diese Gemeinschaften, diese antike Gemeinschaften, in denen man versucht hat, auch einer Philosophie entsprechend auch zu leben. Und der Achenbach hat gemeint, dass die Akademisierung der Philosophie ist irgendwie auch eine Entfremdung der Philosophie von einem Teil der eigenen Geschichte. Und er meint eben, dass die Philosophie sich von diesem Teil entfremdet, zum Beispiel von dieser Philosophieauffassung der Antike, wo die Philosophie im Zusammenhang mit dem Leben sehr stark gesehen wird. Danke für die Korrektur des Fehlers mit dem Gast. Dann kann es sein, dass Klient, vielleicht können Sie ein iPhone schauen, Klient vielleicht heißt etwas wie Gast. Ich habe das vielleicht verwechselt. Ich wollte auch was anderes sagen, aber ich weiß nicht mehr. Das genau das, was Sie gesagt haben, schreibt Rabe in einem Buch. Wie wäre es, wenn die, also er schreibt, die in Bezug auf die Universität Miami war das, glaube ich, die Universität schreibt offiziell auf seiner Webseite, ein Philosophiestudium hilft in der Arbeitswelt, bringt das, was Sie vorher gesagt haben, ja, kritisches Denken und so weiter, damit die Leute irgendwie dann einen anderen Job machen. Ne? Und er schreibt, wie wäre es, wenn die Medizin-Uni schreiben würde, ja, ausgebildete Mediziner können dann in den Bereichen von, keine Ahnung, Ingenieurwissenschaften oder...
Sie trainieren räumliches Denken und räumliches Denken kann man woanders
genau.
Also kann es zukünftig für Techniker auf psychosomatische Erscheinungen besser reagieren als ohne Medizin.
Ja, genau.
Ja, ja. Meine Frage schließt eigentlich jetzt prima an die von Herrn Lissmann an, zumindest an die letzten Gedanken. Und ich wollte das an der letzten offenen Frage nochmal aufgreifen. Welche Philosophieauffassung steht eigentlich hinter der philosophischen Praxis? Und wenn ich es etwas zugespitzt formuliere, möchte ich das so formulieren, ist es überhaupt Philosophie? Oder ist es Sophistentum, was wir da angeboten bekommen von der philosophischen Praxis? Und ich denke da nicht an die Stoa und die Kyniker, sondern ich denke an den Unterschied zwischen Sokrates auf der einen Seite
und den Sophisten Gorgias, Protagoras auf der anderen Seite, weil die machen genau das, das führt uns Platon in den Dialogen immer vor. Die nehmen Geld für das, was sie den Leuten erzählen, und das nehmen sie deshalb, weil sie glauben, sie haben sich ein Wissen erarbeitet, das sie jetzt in Form von Lebensberatung an die anderen Leute weitergeben können.
Also, dass man bezahlt wird, das ist eine Ähnlichkeit, die man nicht leugnen kann mit den Sophisten. Alle philosophische Praktiker wollen oder müssen auch bezahlt werden, einfach damit sie auch leben können. Aber die Idee ist, dass man echte, authentische, ehrliche philosophische Gespräche führt. Das sind erstens nicht, es geht nicht darum, dass man eine Technik lernt, um Recht zu haben oder um sich zu behaupten zu können oder durchzusetzen in irgendeinem Feld. Ne? Und was Achenbach und den deutschsprachigen Raum angeht, ist es wie gesagt so, dass man kein Ziel hat, im Sinne, man will nicht die Probleme lösen. Man denkt, es ist eine Bereicherung für den Gast, wenn er die Möglichkeit hat, diese Probleme und Fragen des Lebens philosophisch zu besprechen. Das muss er mit jemandem machen, der eine Kompetenz hat. Also man geht davon aus, dass man als Philosoph nicht die Wahrheit hat, vielleicht, aber dass man vertraut ist mit vielen Ideen, die entwickelt wurden in Bezug auf lebensrelevante Themen, und vor allem, dass man als Philosoph bestimmte Fähigkeiten entwickelt hat, wie und die Fähigkeit hat, zum Beispiel zu sehen, ob das Leiden des Gastes oder einige Überzeugungen von anderen abhängen, die implizit geblieben sind, die der Gast nicht sehen kann, oder ob der Gast zum Beispiel unter widersprüchlichen Werten leidet, die in Konflikt geraten, und er merkt es nicht, oder zum Beispiel, was Phänomenologie zum Beispiel betreffen kann, man hat die Fähigkeit, bestimmte Erfahrungen oder Erlebnisse zu analysieren mit dem Gast auf eine bestimmte Weise. Und wenn man Kompetenzen und Fähigkeiten anbietet, dann kann man vielleicht auch dafür Geld nehmen, sonst könnte man...
Die werden ja auch bezahlt, mehr schlecht als recht.
Das ist völlig richtig, also das finde ich überhaupt nicht unwichtig, weil die akademischen Philosophen tun immer so, als würden sie nicht bezahlt werden. Ja. Das ist ein unglaublicher Selbstbetrug.
Das ist natürlich keine Grundbeziehung, das ist nicht immer, es gibt schon die Intuition, gewisse Dinge tut man einfach nicht für Geld, oder?
Ja.
Ich glaube, bei dieser Diskussion, ja, bei dem Gymnasialleben, genau, geht es sehr stark um das. Also,
total.
Es geht hier um die Frage der Ökonomisierung von Beziehungen. Da gibt es einen Widerstand dagegen, dass man alles für Geld tut.
Ja, ja. Ja, eben. Ich habe diesen Vortrag gehalten für diese Gymnasiallehrer in Salzburg bei der Olympiade der Philosophie. Sie waren auch dabei. Und alle oder viele waren empört. Sie haben gesagt, ja, man soll nicht nach Geld fragen für philosophische Gespräche, das ist schrecklich und so. Und dann am Abend waren wir noch im Café und so, wir haben ein bisschen getrunken, und dann sagt ein Philosophielehrer, aber eigentlich werden wir auch bezahlt, um Philosophie.
Das ist schon ein Unterschied, oder? Also die Intuition greift schon einen realen Unterschied an. Mhm. Ob jetzt direkt bezahlt wird in der Beziehung, in der philosophiert wird. Ob das eine Kundenbeziehung ist. Weil für Kundenbeziehungen gibt es einfach gewisse Fairnessbedingungen oder ein spezifischer Begriff von Fairness, der gelten soll für Tauschbeziehungen. Oder? Mhm, also zum Beispiel Pareto-Kriterium, oder alle sollen kriegen, was sie wollen, und niemand soll nachher schlechter gestellt werden. Was weiß hier der Kunde, was er kriegt? Oder? Er hat hier ein Problem, ein Lebensproblem ist das Schreiben, und danach wird ihm gezeigt, dass irgendwie alles offen ist und so. Oder? Da kann man schon Zweifel haben, ob das eine faire Package ist, oder? Mhm. Solche Fragen.
Weil der Kunde nicht einschätzen kann, was er bekommt, meinen Sie?
Zum Beispiel.
Es wäre in etwa so, wenn wir nicht ein staatliches Gehalt bezögen, sondern tatsächlich ausschließlich bezahlt würden durch unmittelbar abgeführte Gelder unserer Hörerinnen und Hörer. Ja.
Das gab es früher.
Das gab es früher. Ja, das wäre dann ganz was anderes, wie wir es sofort wissen.
Qualität heben.
Und dann ist plötzlich die Frage, aus 300 Vorlesungen oder 20, also das ist eine sehr Lebensfrage.
Ich frage mich, ob man bei einer Psychotherapie zum Beispiel auch einschätzen kann, wirklich, was man bekommen hat.
Das ist ja auch eine lange Debatte.
Aber die Psychoanalyse versucht zumindest persönliche Beziehungen nicht aufzubauen.
Richtig.
Diese Hintergrund werden auch bezahlt.
Genau aus diesem Grund.
Der Achenbach sagt immer, auch wenn man zum Arzt geht, dann tut der Arzt nicht hinweisen auf irgendeine Theorie oder gibt kein Medizinbuch dem Patienten, sondern aufgrund dieses Wissens kann dem Patienten helfen. Aber, ja.
Und wie schaut das in der Ausbildungssituation aus?
In den ersten 2 Jahren lesen wir Texte, klassische Texte der Philosophie, die besonders geeignet sind für die besonders geeignet sind, unter der Perspektive der philosophischen Praxis angewendet zu werden, die eben viel antike Philosophie, Montaigne, Nietzsche, Schopenhauer, und wir besprechen diese Texte im Sinne der philosophischen Praxis, und zwar wir reden darüber, ob das, was wir gelesen haben, in irgendeinem Zusammenhang mit dem Leben, mit konkreten Problemen stehen kann oder nicht. Im letzten Jahr gibt es Im dritten Jahr geht es eben darum, dass Achenbach eher über seine Erfahrung spricht, und er hat keine Methode, er sagt, er hat keine Methode, um philosophische Gespräche zu führen, aber er kann doch trotzdem über seine Erfahrungen erzählen, und es geht auch darum, dass man praktische Aspekte des Berufs bespricht, wie eben zum Beispiel wie und wie viel Geld ich nehmen soll und auf welche Art und Weise, und ist es peinlich, wenn ich nach Geld frage und so. Also mehr konkrete Aspekte des Berufs, der Tätigkeit. Ja.